komplett auch so overwhelming, dachte mir so, okay, was passiert hier alles?
Fußballspieler verdienen viel zu viel Geld. Ist das gerechtfertigt, dass ein Fußballspieler 150, 200, 250.000 Euro pro Monat verdient?
Mein Bruder ist damals mit 16, da war ich 14, also 2 Jahre älter als ich, an MS ziemlich stark erkrankt, sodass er wirklich sämtliche motorische Fähigkeiten auch verlernt hat. Bei uns war Finanzen halt auch nicht so das Thema, bei uns war eher so das Thema, wie kriegen wir irgendwie morgen Essen auf Tisch.
So Leute, herzlich willkommen zum Finanzinsider-Podcast. Heute eine spezielle Folge, ein besonderer Gast hier live vor Ort. Wir haben ja letzte Zeit viele Finanzinsider-Podcast-Folgen per Videopodcast gemacht, auch nur per Audio-Podcast, weil natürlich auch Thema Finanzen immer so ein Thema ist, wo nicht jeder offen drüber sprechen möchte. Heute gehen wir keine Kontoauszüge durch, aber wir gehen in einen sehr, sehr spannenden Werdegang. Ein mittlerweile sehr, sehr guter Freund von mir, heute zu Gast. Ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns jetzt schon? 4 Jahre?
Ja, über 4 Jahre, ja.
Über 4 Jahre.
Ja, einfach noch damn broke.
Genau, freue mich sehr, dass er hier ist. Heute etwas lediert noch aufgrund...
Kleiner Snowboard-Unfälle.
Der ein oder andere kennt ihn vielleicht von euch. Chris ist sein Name, auch bekannt als Cracking Chris. Ja. Bei ihm kriegt man den Best Crack in Town. Hoffentlich wird das jetzt nicht gestrikt von Social Media. Und
Ich wurde dafür schon gestrikt, also...
Da können wir gleich gerne nochmal reingehen. Also Chris, schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Heute hier auf dem Finanzinsider-Podcast. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, wir kennen uns jetzt seit 4, 5 Jahren. Ich glaube 2019, 2020 so die Zeit.
Ja.
Damals noch durch auch Beratung kennengelernt. Vom Job her, aber erzähl doch mal selbst, dass ich gar nicht so viel über dich erzählen muss. Wer bist du? Was machst du?
Ja, also mein Name ist Chris, ich bin 29. Genau, ich bin vom Beruf Physiotherapeut, habe mich dann aber auf manuelle Therapie und Chiropraktik spezialisiert. Und ja, genau. Und ich glaube, vor 4 Jahren haben wir uns kennengelernt, weil ich brauchte eine BU, als ich mich gerade selbstständig gemacht habe und dachte mir so, ah, wenn ich jetzt ausfalle oder irgendwas passiert, dann wäre ein bisschen blöd. Da kamen wir, glaube ich, im Gym auch ans Quatschen. Und ja, dann nahm alles so seinen Lauf. Also es war schon eine interessante Zeit.
Ja, also genau, Leute, ne, ihr wisst ja Bescheid, ne, man braucht eine Arbeitskraftabsicherung, gerade wenn man selbstständig ist. Ne,
Krankentagegeld kann ich auch empfehlen.
Krankentagegeld macht auch Sinn, ja, genau. Können wir gleich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, was es denn auch genau ist. Ich möchte gerne einen Satz mal reinbringen, den du damals zu mir gesagt hast, als Chris bei mir in einer Finanzberatung drin saß. Das war irgendwie so ähnlich nach, ich glaube, du hast gesagt, ich möchte eigentlich erstmal nur meine Kredite abbezahlen oder sowas, ne? Oder wie war's?
Ja, genau. Also ich weiß noch ganz genau, ich saß bei dir im Büro und meine einzige Sorge war eigentlich, gerade als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich noch 15.000 Euro Schulden hatte. Und zwar musste man ja damals eine Physiotherapieausbildung selber zahlen. Und ich komme aus dem Background, meine Mama alleine zieht mit 4 Kindern. Und ja, da war einfach, teilweise war es schon schwierig, das Essen auf den Tisch zu bringen. Und dann habe ich mich natürlich irgendwann für diese Ausbildung entschieden, was natürlich irgendwo, ja klar, dachte ich damals irgendwie BAföG, das würde alles funktionieren, war aber doch alles bürokratisch auch ein bisschen schwieriger als gedacht. Aber ich wollte diesen Beruf unbedingt machen, weil ich einfach so einen persönlichen Background dazu hatte. Mein Bruder ist damals mit 16, da war ich 14, also 2 Jahre älter als ich, an MS ziemlich stark erkrankt, sodass er wirklich sämtliche motorische Fähigkeiten auch verlernt hat. Und da haben die ihn damals in der Physiotherapie wirklich richtig wieder auf die Beine gestellt und da dachte ich mir so, okay, da kannst du wirklich was bewirken. Selber war ich sehr sportbegeistert, dachte mir so, okay, das ist cool. Vielleicht doch in die Richtung, weil ja, nicht genug Talent, um irgendwie auf dem Platz was zu machen, aber irgendwie da ein paar Sportler zu behandeln, dachte mir, dann bist du wenigstens irgendwo mit dabei. Ja, und dann habe ich halt die Physiotherapieausbildung ja damals in Gummersbach angefangen und nach der Hälfte der Zeit musste ich sie halt abbrechen, weil ich es mir nicht mehr leisten konnte. Und dann habe ich wirklich, ja, 8 Monate, dann bin ich auch nochmal wieder umgezogen, 8 Monate so gejobbt und hab so Maßnahmen auch gemacht, um zu gucken, okay, was könnte ich da noch machen, wollte mein Abi da nochmal nachholen, aber konnte dann durch glückliche Fügung in Iserlohn dann halt wirklich weitermachen. Problem ist halt, dass man so verschiedene, ja, einen Blockunterricht hat, die einen haben zum Beispiel Vormittagsunterricht und nachmittags Praktikum, die anderen haben das im Block Themen, dass sie halt erstmal 3 Monate Unterricht haben, also Theorie und dann wieder Praxis. Mhm. Und das war alles so ein bisschen durcheinander, dass die mich erstmal nicht aufnehmen wollten. Hat dann aber irgendwie doch geklappt und dann mit zahlreichen Nebenjobs, ich glaube, es ist ja mehr als 10 Jahre, als es verjährt, also habe ich es dann geschafft, irgendwie meine Ausbildung fertig zu machen. Ich habe dann in der Praxis von einer Dozentin gejobbt, in einem Fitnessstudio schon immer. Deswegen war das auch sehr naheliegend, dass ich da irgendwie mich selbstständig gemacht habe hinterher. Habe aber auch mit der Gitarre eine Hochzeitssängerin begleitet, habe ich weiß noch, mit einer Massageliege von einem Patienten, also ein Patient hat mir eine Massageliege gekauft, den habe ich kennengelernt halt ganz normal im Praktikum. Ja. Meinte so, hey, kannst du mich zu Hause weiter bearbeiten? Und ich so, ja, ich habe keine Liege. Er so, ja, ich kaufe dir eine, damit du vorbeikommen kannst. Ach, und dann durfte ich die aber auch mitnehmen und bin so von Haus zu Haus gezogen. Also so wirklich so klassisch, ja, also das war übrigens auch die Liege, die ich damals dann mitgenommen habe und auch die ersten Leute damals im Fitnessstudio behandelt habe.
Ach krass.
Ja.
Also so richtig Nostalgie.
Ja, und da hatte ich halt noch meinen Kredit. Deswegen, also.
Also Moment, wir haben jetzt gerade ganz, ganz viele Sachen schnell übersprungen. Ich möchte mal ganz kurz einmal kurz auch zurückgehen. Ausbildung Physiotherapeut. Ich glaube, das wurde mittlerweile geändert, aber die war ja sonst auch mega teuer, oder?
Genau, also in der Regel, ich hatte ein Schulgeld, glaube ich, von 440 Euro im Monat.
Ja.
Also weil es halt eine Privatausbildung ist, es gab
also
auch
Kosten.
Genau, Kosten.
Okay.
Du kriegst nichts.
Ja.
Also okay, gar nichts.
Ja.
Du arbeitest auch Vollzeit in einem Praktikum, im Krankenhaus, in deiner Praxis und kriegst dafür auch nichts. Musst auch noch dein Spritgeld. Ich habe mir damals so ein Baujahr 94er Opel Corsa mit meiner Mama geteilt.
Opel Corsa C?
Ja, klar, genau. Also so ein ganz, ganz altes Ding, ohne Servo, war genial. Und damit bin ich dann halt immer zu einem Praktika auch hingefahren oder habe meine Liege hinten reingeworfen, damit ich irgendwo Leute behandeln konnte für einen Zwanni. Hat aber funktioniert.
Aber krass, 440 Euro pro Monat
ist ja
enorm viel. Also ist das heute immer noch so?
Nee, das hat sich mittlerweile verändert. Es gibt jetzt Schulen, die sogar bezahlen. Also das wird staatlich gefördert.
Ja.
Und bei manchen bist du so einfach auf null. Also das hat sich geändert. Ich weiß auch nicht, warum das wirklich so war.
Ja.
Wurde halt als private Ausbildung, obwohl der Beruf natürlich super gefragt ist. Also viele Leute wollten den auch machen oder wollen den machen. Aber viele konnten sich den halt auch einfach nicht leisten.
Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man damals den gemacht hat, 440 Euro im Monat bezahlt hat, weil du hättest ja besser Medizin studieren können, ist kostenlos, außer das Studiengebühren. Also Studiengebühren im Sinne von keine 300 Euro fürs Semester oder so.
Ja.
Und nachher bist du Arzt und hast ein viel höheres Einkommen, weil das hast du als Physio ja normalerweise dann ja nicht, oder?
Nee, ich habe mit 11,13 Euro brutto angefangen, also krass, als ich dann ausgelernt war. Ja, tatsächlich, ich hätte auch gerne Medizin studiert. Ich habe ja da damals mein Abi angefangen, also ich habe Realschulabschluss gemacht und dann habe ich mein Abi nachgeholt, bin dann aber selber ziemlich lang krank geworden, habe dann so ein pfeifisches Drüsenfieber verschleppt und war dann 3-4 Jahre draußen. Da dachte ich mir so, ey, ich war jetzt eh schon ein Jahr älter als alle anderen und irgendwie war es mir auch zu blöd. Habe ich halt Physio begonnen, habe es dann dahinter fertig gemacht, habe aber mein Abi dann hinterher nochmal nachgeholt.
Ah, okay. Ja. So, aber du hast dann diese Ausbildung kurz unterbrochen, dann weitermachen können und du hast das aber finanziert alles über einen Kredit.
Ja, genau. Also ich habe von dem Träger dann damals, wo ich dann auch noch gerade den ersten quasi den Geld geschuldet habe, hatte ich dann quasi sehr, sehr hohen Zinssatz auch. Also, dass ich hinterher nochmal viel mehr drauf zahlen musste als eigentlich notwendig, weil ich aber auch so gar keine Ahnung, wie gesagt, bei uns war Finanzen halt auch nicht so das Thema. Bei uns war eher so das Thema, wie kriegen wir irgendwie morgen Essen auf den Tisch.
Ja, okay, klar. Da muss man sich natürlich mit befassen.
Da hast du auch nicht das Umfeld, was wirklich sagt, ey, der Kredit ist zu hoch oder irgendwas, sondern du willst einfach nur irgendwie über die Runden kommen.
Ja, vielleicht mal Quick Hack für alle Leute, die gerade zuhören, wenn ihr solche Kredite macht, was ja auch wenn es Bildungskredite sind, wenn man bei der KfW mal gucken, weil da wird man in der Regel nicht so übers Ohr gehauen. Wenn es wirklich private Konsumkredite sind, achtet einfach darauf, dass ihr euch nicht von der monatlichen Rate blenden lasst. Das ist bei Autos auch häufig der Fall. Leute vergessen die Anzahlung, die Schlussrate oder die Anzahlung sehen sie noch, die wird auf 2-3K gedrückt und das ist auch krass. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Bei Autos ist es so, dass die Autoverkäufer darauf spekulieren, dass die nachher häufig, nicht alle, dass die am Ende eine hohe Schlussrate haben, dass sie die weiterfinanzieren. Und dann kriegen die einen höheren Zinssatz als vorher. Und dann wird das Auto natürlich hinten raus richtig teuer. Man hat zwar 4 Jahre Ruhe, aber dann hast du entweder das Problem, du nimmst das alte Auto, tauschst es ein, kaufst neues, dann bist du auch in diesem Kreislauf drin.
Ja.
Oder aber du kriegst halt einen teuren.
Ich wollte gerade sagen, in Zahlungnahmen ist dann ja auch so ein typisches Ding, ne? Also dann bleibst du halt im Kreislauf.
Ja, genau. Also da, wie gesagt, einfach nicht von den monatlichen Raten drücken
aber
lassen.
Aber vielleicht ganz interessant, weil wir noch dahin kommen. Also mein Background ist wirklich so, ich habe mein Minus, also auch wissenstechnisch.
Ja.
Also ist ja auch immer ganz gut, weil viele ja vielleicht keine Ahnung haben, wie macht man das jetzt und allen drum und dran. Ich hatte es auch nicht, das ist so ein bisschen Learning by Doing.
Ja.
Und dann halt, da sind solche Tipps, die du mir dann damals auch in der Beratung ja schon gegeben hast, wirklich Gold wert.
Ja. Du, manchmal muss man auch einfach ein paar Sachen auch durch Praxis lernen, auch wenn es vielleicht wehtut, aber dann macht man die Fehler auch danach nicht mehr so leicht, so schnell, ne?
Ja, letzten Endes ist es so, ich habe das alles auch ein bisschen aufgearbeitet. Früher war es so, dass ich sehr schwierig über diese Themen reden konnte, weil es natürlich auch irgendwie peinlich ist oder man sich schämt. mittlerweile denke ich mir so, ja, für irgendwas ist es dann aber auch gut und sehe es halt auch sehr, sehr positiv. Kann ich aber, glaube ich, auch jetzt erst sagen, weil ich jetzt in der anderen Situation bin.
Ja.
Also, ja, auch ehrlich.
Natürlich, aber ich glaube, und deswegen gibt es ja auch den Finanzinsider-Podcast hier, dass wir das Thema Geld viel salonfähiger machen müssen. Auch Verdienst kommen wir ja heute auch noch hin. Glaube ich, eine ganz spannende Geschichte über die, wie sie es entwickelt hat. Und da einfach mehr drüber reden. Du hast aber mit der Physiotherapie-Ausbildung nicht aufgehört, sondern du hast trotzdem noch mehr Geld in Weiterbildung gesteckt.
Ja, und das war eigentlich immer das Wichtigste. Das war auch damals so der Grund, auch mit Physiotherapie und allem drum und dran. Meine Mama hat immer gesagt, das Einzige, was dir nicht genommen werden kann, ist das, was du weißt.
Mhm.
Und das war bei den ganzen Verlustängsten, die man hatte, oder Existenzängsten, irgendwie so ein bisschen ausschlaggebend und sehr prägend, weil ich all mein Geld eigentlich immer, was ich wieder verdient habe, wieder in Fortbildung oder in irgendwas gesteckt habe, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt gut genug da drin bin und mehr weiß, irgendwann wird sich das auszahlen. Wobei ich hätte, glaube ich, lieber gerne mehr Geld noch in Persönlichkeitsentwicklung gesteckt oder früher, als nur in rein Fachwissen.
Ja.
Also ich hatte damals eher so dieses Fachwissen-Ding, okay, ich mache jetzt noch manuelle Therapie, mache noch diese Fortbildung, das, habe dann noch mein Abi ja nachgeholt und allem und dachte mir so, okay, ich muss jetzt einfach unglaublich schlau sein und viel wissen. Als dann wirklich so Persönlichkeitsentwicklung dazu kam und auf den Tisch, dann hat sich das echt mal richtig schön zusammengefügt.
Ja, also erstmal auch egal fachlich oder persönliche Entwicklung, wie man das immer nachher nennen möchte, die höchste Rendite kriegst du, wenn du wirklich in dich selbst investierst. Ja, und Wissen, auch ein ganz schlauer Spruch, ist, also auf Wissen gibt es keine Inflation. Also so, das ist, also
den
klar,
kann ich noch nicht.
Es kann sein, dass sich das ein bisschen veraltet, aber das kann man nachher ganz, ganz gut nutzen, was wir ja heute auch noch bei dir, glaube ich, hören werden.
Ich habe auch so einfach so eine stupide Denkweise, weil ich mir dachte auch beim Beruf erlernen, dachte, richtig, richtig weird, dachte mir so, okay, wenn jetzt die Welt untergehen würde oder irgendwas passieren würde, ja, wäre ein medizinischer Beruf schon das Wichtigste für mich persönlich, weil dann könnte ich zumindest so Wundversorgung, dies, jenes, also ich würde mich mit grundlegenden Überlebenssachen auskennen und das ist ja genau da genauso. Also je mehr du dann weißt, desto eher kommst du auch klar, wenn du nichts hast.
Ja, aber auch krasses Sicherheitsthema dann wirklich bei dir dahinter, dass du dir so weit Gedanken machst, ne? So, hey, wenn jetzt was passiert, okay, medizinisch braucht man immer Check, ne? Ist ja auch krass, ne, wenn man das so sieht.
Ich glaube halt auch einfach so aus der Not gedrungen, dass man einfach sagt, okay, ich schaue einfach, ich kann auch sehr schlecht nach Hilfe fragen. Auch jetzt merke ich das aktuell bei meiner Schulter. Also ich habe
nur, by the way, Leute, die gerade auf YouTube zuschauen. Chris hat gerade versucht, sich mit einer Hand den Kopfhörer aufzusetzen, bis ich dann gesehen habe, okay, ich kann das auch eben.
Ich fühle mich da einfach immer so schlecht bei, obwohl das auch so ein Thema ist, was man auch lernen muss, dass viele Leute auch vielleicht so ein Hilfsbewusstsein haben und man denen damit sogar was gibt, indem man Hilfe zulässt.
Ja.
Ne, also hat dir bestimmt gefallen.
Du, es gibt also ganz, ganz viele Leute, die ja wirklich, also kennst ja sicherlich auch diese Menschen, die einfach immer helfen und immer alles machen, deren Belohnungssystem wird halt wirklich ausgelöst, wenn sie anderen Menschen helfen.
Ja.
Ne, also das ist tatsächlich.
Ich schenke auch lieber, als dass ich schenke, Geschenke.
Genau, richtig. Ne? Und das ist glaube ich, dann auch nicht schlimm, immer nach, also es ist allgemein nicht schlimm, nach Hilfe zu fragen, aber man muss da, glaube ich, so ein bisschen von seinem Stolz.
Ich habe jetzt bald einen Umzug, also. Meine Freunde, ihr wisst Bescheid.
Kommt ja noch was. Das kriegen wir hin.
Super.
Okay, ganz wichtiges Thema, das hast du eben nur in so einem Nebensatz fallen gelassen. Du hast dich damals nicht nur aus dem Sicherheitsaspekt mit dem Thema des gesundheitlichen Physioberufs auseinandergesetzt, sondern auch, weil dein Bruder eine Krankheit hat. MS hast du, glaube ich, gerade gesagt.
Genau, richtig.
Ne? Finde ich, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass man langfristig Sachen auch nur durchzieht, wenn man wirklich ein großes Warum dahinter hat. Oder was willst du dazu sagen?
Bin ich total einer Meinung. Also ich glaube, dass Passion ein ganz wichtiger Grundstein dafür ist, dass man erstmal ein Grundinteresse darin hat, was man macht. Eine Verwirklichung, das kann natürlich privat, aber auch beruflich sein, aber da ist das Warum wirklich, okay, oder mein Kontakt damit war so prägend, dass es einfach so nachhaltig in meiner Entwicklung etwas ausgelöst hat, also dass es so präsent war, allgemein Gesundheit in dem Faktor, dass es quasi klar war, dass ich irgendwo da lande. Ich habe übrigens witzigerweise ja auch meine Schulpraktika ja eher beim Versicherungsunternehmen gemacht.
Ach, ja. Können wir Namen sagen, ja.
Ja, das war damals irgendwie so Provinzial und solche Sachen. Und Continental, genau.
Okay. Ah, okay, daher kam dann damals die eine Absicherung.
Ja, genau, richtig.
Ich erinnere mich.
Genau, das war ja auch so ein Ding, wenn du verschuldet bist in allem, wo lässt du dich versichern oder wo wirst du versichert?
Ja, okay, das ist natürlich so ein Thema, ne? Aber ich glaube, dass dieser Aspekt, Menschen zu helfen, da einfach total wichtig ist. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch so eine große Schnittmenge. Vielleicht by the way, die das bei mir auch nicht kennen oder noch nicht gehört haben. Ich wurde ja damals auch von meinem Cousin beraten. Das war nicht so toll und habe dann auch gesagt, hey, das Wissen, was ich jetzt habe, muss ich anderen weitergeben.
Ich glaube halt, das Ding ist halt, wenn man irgendwo so einen hohen ethischen Aspekt auch noch drin hat. Also ich glaube, meinen Beruf, also einen Gesundheitsberuf macht man häufig, das werden auch alle Krankenschwestern, Krankenpfleger und da hast du einen hohen Helfersyndrom. Ich glaube, bei dir ist es eher so, dass viele eher sagen, okay, damit mache ich echt gut Geld.
Ja.
Aber wenn du halt wirklich, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja.
Und das ist ja, glaube ich, der springende Punkt.
Ja, genau. Und also es gibt ja auch so ein, da gibt es ja auch ganz viele Sprüche, je mehr Wert du schaffst, desto mehr Geld verdienst du. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, es ist ja gar nicht gerechtfertigt, dass, ich weiß gar nicht, welchen Job er genannt hat, Fußballspieler. Wir waren bei Fußballspieler. Ne? Jetzt kann man sagen, ja, Fußballspieler verdienen viel zu viel Geld. Ist das gerechtfertigt, dass ein Fußballspieler 150, 200, 250.000 Euro pro Monat verdient? Dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn du das als Individuum betrachtest, als einzelne Person, sicherlich nicht, ne? Weil der spielt und macht ja auch noch sein Hobby und verdient zu viel Geld. Aber andersrum, das war tatsächlich Dortmund-Spiel, Dortmund, 80.000 Zuschauer. Dadurch, dass die Spieler, diese 22 da gerade spielen, sorgen die dafür, dass 80.000 Menschen ins Stadion gehen. Das sorgt für extrem viele Arbeitsplätze im Fußballverein. Drumherum die Orga, das Catering, die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel und sowas. Und dementsprechend schaffen die einen ganz, ganz anderen Wert, dass halt so viele Arbeitsplätze da sind.
Ich glaube, ganz wichtig ist da, ich kenne ja auch ein paar Fußballprofis persönlich oder behandle ja auch welche. Und da ist halt ganz interessant, ich glaube, Michael Jordan hat das damals mal auch gesagt, dass er sagte mal, jetzt mal frei übersetzt, Basketballspiel würde ich auch für umsonst, für den Rest oder drumherum lasse ich mich sehr gut bezahlen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ich glaube, die meisten lieben das, was sie tun, aber diese Umstände, dass man viel von seinem Privatleben aufgibt und allen und wie gesagt, da so einen hohen Value auch hat für Leute, dafür, das muss einfach auch irgendwo honoriert werden. Ob das jetzt gerecht ist oder nicht, ist eine andere Sache, aber den Wert schaffen wir ja, indem wir da zuschauen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, viel Geld verdienen geht mit halt Wert geben einher. Es gibt so eine Berufssparte, die würde ich jetzt auslassen, Politiker. So anyways, die machen vielleicht auch sicherlich irgendwas mit Verantwortung, aber da sehe ich das halt nicht so, da kann ich mir das nicht so logisch herleiten wie beim Fußballspieler.
Tatsächlich.
Aber das Politikthema lassen wir mal heute.
Ja, es ist,
vielleicht aus dem Boden.
Gerade Gesundheitspolitik.
Okay, die Weiterbildung, die du gemacht hast. Du bist ja, also letztendlich, kommen wir gleich noch zum Cracken. Wie teuer ist so eine Weiterbildung? Was hat dich dazu beschlossen, dass du gesagt hast, hey, da gehe ich jetzt auch nochmal all in und gebe jetzt auch wirklich Geld dafür aus?
Also wenn wir jetzt mal rein, man kann das ja so grob überschlagen, also 16.000 Euro kostet irgendwo die Ausbildung,
wenn
man so, und dann bist du wirklich nur rein Schulgeld. Du bist noch nicht hingefahren, du hast noch nicht irgendwie andere Sachen, die unterhalten. Dann hast du eine Lymphdrainage, dafür konnte man aber damals, wenn man gerade angefangen hat, sich so einen Bildungscheck holen.
Mhm.
Die kostet sonst aber auch so 1.500 Euro. Dann manuelle Therapie hat bei mir, glaube ich, an die 4.000 Euro gekostet. Meine Chiropraktik-Weiterbildung auch nochmal über 3.500 Euro. Meine Athletik-Fortbildung auch über 1.500 bis 2.000 Euro. Die ganzen Wochenendkurse, die man nochmal vereinzelt macht, irgendwie tapen, kosten immer so 250, 300 Euro. Ich glaube, es geht jetzt alles auch nochmal ein bisschen höher. Das war ja schon ein paar Jahre her. Das heißt, roundabout deine ganzen, ich konnte mir zum Beispiel in meiner Ausbildung halt keine, kein Skelett leisten.
Mhm.
Also habe ich, aber ansonsten kostet das ja auch 150, 200 Euro. Fachbücher sind unglaublich teuer, kosten auch im Schnitt mindestens 100 Euro. Wenn du die ja nicht hast, dann musst du halt improvisieren. Ich habe mich dann immer so hingesetzt und habe mir so meine Anatomie-Sachen eingezeichnet auf meinem Körper im Boxershort.
Ja.
Hat funktioniert, also kann ich auch nur empfehlen. Das heißt, roundabout würde ich sagen, ist rein fachlich jetzt gesehen. Ohne jetzt mal Spesen oder sonst was dazu zu rechnen, liegt man dann schon bei irgendwo zwischen 30.000, 40.000 Euro, die man da invest hatte und die ich ja dann jetzt gerade auch in meiner eigenen Akademie irgendwie zusammengefasst habe.
Ja.
Na, aber das ist halt schon so ein Punkt, glaube ich, wo viele auch relaten können. Und bin ich ganz ehrlich, wenn man da nicht schlau auch hinterher Marketing ist und so weiter, dauert es eh, also als Angestellter, glaube ich, hast du es fast nie wirklich raus.
Okay, also ganz viel Geld selber da rein investiert, da musst du was raus machen. Du hast dann was raus gemacht. Wie ging es dann weiter bei dir?
Also ich habe dann ich bin dann hinterher ins Münsterland gezogen, nach meiner Ausbildung quasi, habe dann Vollzeit in der Praxis erstmal gearbeitet. Das habe ich noch da in der Heimat gemacht, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Und dann nach einem Jahr habe ich ungefähr gemerkt, oh, 11 Euro brutto die Stunde, 20 Patienten, 25 Patienten am Tag, das machst du nicht ewig mit. Und dann kam so die Überlegung, ich muss irgendwie noch weiterbilden. Das war wirklich so der Punkt, habe gesagt, okay, vielleicht holst du dein Abi nach und machst irgendwas mit Lehramt. Mhm. Ne? Du hast ja gute Grundkenntnisse, dann kannst du irgendwie noch so ein Bio, Sport oder sonst was. Hab dann am Oberbeck-Kolleg, also in Münster, auf dem zweiten Bildungsweg, habe ich dann mein Abi nachgeholt. Und dann war das halt immer so, dass ich morgens Schule hatte, ja. Nachmittags habe ich gearbeitet und am Wochenende habe ich meine Fortbildung gemacht. Und das über 3 Jahre. Das war auch ziemlich eine ziemlich intensive Zeit. Morgens immer mit dem Zug halt zur Schule, dann die Hausaufgaben gemacht, für die Klausur gelernt und ja. Weg zurück dann halt immer für die Fortbildung gelernt. Also da habe ich das Cranken dann quasi auch gelernt. Mhm. Da ich in einem Sportverein gearbeitet habe, hatte ich immer belastbare Patienten, konnte also alles immer direkt anwenden. Und dann lief das Abi aber doch ganz gut. Habe dann 2020 auch das Corona-Abi tatsächlich noch gemacht.
Geil.
Dann hatte ich auch eine Zulassung zum Medizinstudium. Mhm. Da ich da aber immer noch verschuldet war, hätte ich umziehen müssen und ich konnte mir den Umzug halt nicht leisten, um Medizin zu studieren.
Ach krass.
Ja, was ich schon gerne gemacht hätte, aber auch da war es so, ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwie Arzt zu sein oder sowas. Wahrscheinlich war es aber auch so ein bisschen Ego- und Prestige-Thema, weil niemand in meiner Familie hat irgendwie studiert. Ja. Und dann wäre ich der Erste und sowas.
Ach, ich war auch der Erste, mein Gott.
Ja, guck mal, so akademisiert, aber hätte ich schon irgendwie gerne gemacht. Hab dann aber gesagt, okay, ich versuche jetzt irgendwie meine Schulden schnell abzuarbeiten, schnell in Anführungszeichen.
Ja.
Und dann schaue ich, dass ich das so schnell hinbekomme, dass ich trotzdem noch studieren kann. Also ja. Medizin studieren, weil dann dachte ich mir, es ist ja doch schon mehr näher als jetzt noch Lehramt.
Ja.
Ja, und das habe ich dann 2020, habe ich mich dann durch Zufall, ein Kumpel hat mich so ein Gym, was neu aufgemacht hat, reingeholt und meinte so, ey, lass da mal trainieren und der hat denen auch von mir erzählt, dass ich Physio bin und die waren ein sehr, sehr innovatives Ding, auch so auf Personal Training getrimmt und allem drum und dran. Und da habe ich so 3 Leute kennengelernt, mit denen ich auch mich dann relativ schnell angefreundet habe und da habe ich angefangen, auf der Fläche erstmal zu behandeln. Mhm. Und es war, ich weiß noch, das erste Mal, dass ich habe dann mein Kleingewerbe eröffnet, habe dann bei denen Teilzeit auch Personal Training gegeben, damit ich versichert bin und allem. Und quasi meine Selbstständigkeit aufgebaut und ich habe damals 60 Euro die Stunde genommen. Und ich weiß noch ganz genau, wie unangenehm das für mich war, das erste Mal so Geld für meine Dienstleistung zu nehmen.
Ja.
Also es war so schlimm. Also meine ganze Behandlung, eine Stunde zu behandeln, war super geil. Das hat super Bock gemacht am Ende. Wobei die alle da fein waren. Ich habe Trinkgeld bekommen, alles Mögliche. Aber für mich war es so, okay, warte, jetzt muss ich dafür halt Geld nehmen.
Ja.
Und die haben mich dann quasi auch da quasi unterstützt am Anfang, die waren dabei, die haben ihr Gym aufgebaut, ich habe da die Praxis hinterher aufgebaut, auch eine mit Angestellten und allem dran und das ist dann leider hinterher auseinandergegangen aus mehreren persönlichen Gründen, wie es halt häufiger mal so ist. Trotzdem, wie gesagt, weiß ich immer zu schätzen, gerade hat man einfach Leute auf dem Weg, die einem auch irgendwo unterstützt haben und ich glaube, die Unterstützung beruhte da sehr, sehr gut auf Gegenseitigkeit, aber irgendwann geht es dann halt so ein bisschen auseinander.
Wie das immer so ist, wenn man einfach vielleicht auch andere Ziele, andere Lebenswege verfolgt.
Ja, war bei mir gerade, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark, weil die waren unternehmerischer geprägt auf jeden Fall und ich war mehr so, ja, freiheitsorientierter. Das muss ich auch einfach sagen. Ich bin da nicht klassisch unternehmerisch, weil ich war dann so, ich hatte immer so einen
Punkt. Muss mal, Leute, sorry, dass ich dir da jetzt ins Wort falle, Chris, aber kein Unternehmer, der auf seine physisch angewiesen ist, reißt sich die Schulterblätter komplett raus.
Ja, alle Bänder
und steigt dann wieder aufs Board.
Aber der Skipass war bezahlt. Also was auch hier Value.
Ökonomische Anfahrt kommt raus. Okay.
Nein.
Wir blenden hier mal ein Bild ein, muss man das
wieder. Ich wollte gerade sagen,
können wir das einblenden.
Ich habe mir beim Snowboarden alle Bänder an meiner Schulter gerissen und heute werde ich operiert. Bevor ich euch zeigen kann, was genau gemacht wird, muss ich aber erstmal meinen sexy Schlüppi anziehen und mich für den OP vorbereiten. Dieser kleine Fall soll sicherstellen, dass auch die richtige Schulter operiert wird. Aber hören wir mal zu, was überhaupt gleich gemacht werden soll.
Die Operation bedeutet, dass wir das Schultereckgelenk einstellen, dann eine Bohrung.
Okay, also du, eher Freigeist, alright.
Ja, genau, das war auch der Punkt, glaube ich, wo es dann auch ein bisschen dann, wo viel Umdenken auch bei mir stattgefunden hat.
Ja.
Weil ich dann gesagt habe, okay, bei mir war es immer so, unternehmerisch lief dann ja, also Praxisgründung, ich bin halt so reingewachsen und es war halt so komplett auch so overwhelming, dachte mir so, okay, was passiert hier alles? Weil ich ja auch zeitgleich dann mit Instagram halt und TikTok damals begonnen habe, mit Social Media.
Ja.
Und bei mir war es dann immer so, okay, was ist aber, wenn mein Business schneller wächst, als ich persönlich von meinem Mindset?
Mhm.
Und dann habe ich halt so Maßnahmen gebracht, wie dass ich auf einmal so 4 Wochen alleine nach Bali gegangen bin und solche Sachen. Also komplett, auch wenn du alleine halt Geld verdienst, oder auch letztes Jahr war ich alleine 4 Wochen auf Sri Lanka, machst du ja nicht, weil du verdienst in dieser Zeit nichts.
Ja.
Du hast weiterhin Fixkosten. Und du hast die Gefahr, wie jetzt auch hier bei meinem Snowboarden, dass du da irgendwas passiert und. Aber für mich war das, wenn wir jetzt über Investment auch reden, über Bildung, waren das die wichtigsten Investments, die ich je getätigt habe.
Ja, Reisen ist total wichtiges Thema, ja. Also nicht für jeden.
Ja.
Ich war letztes Jahr bei einem Gesichtsleser, Eric Standorp an der Stelle, der mir da erklärt hat, dass wenn du immer die gleichen Sachen machst, also immer die gleichen Muster hast, den gleichen Arbeitsalltag, dass du immer die gleichen Datenautobahnen quasi im Kopf hast und du die Strecken quasi nur ausbaust, also Strecken nebeneinander. Aber du hast erst neue Verknüpfungen, sobald du neue Sachen machst. So, und dann hast du halt andere Gehirnwindungen.
Das ist ja die Neuroplastizität des Gehirns und das ist ja total gut, ja. Wenn du mehr verschiedene Reize hast, dann verlinkt sich das auch neu und das ist auch bei allen möglichen Sachen, auch Traumabewältigung und sowas, ist ganz, ganz interessant. Also
ja.
Deswegen ist es so, aber das Interessante war halt wirklich, dass meine Comfortzone war halt durch das Getriebene morgens wie Schule, nachmittags arbeiten, Fortbildung und allem, meine Comfortzone war nur arbeiten.
Ja.
Da drin war mein Safe Space. Und da auszubrechen und alle haben gesagt, ey, wie cool, Bali und sonst was, ne? Und ich habe mir einfach, bin davor auch noch nie wirklich gereist und allem und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie aus meiner Comfortzone raus und das hat einfach so viel verändert, auch im Denken, dass da auch wirklich, oder auch jetzt mit meiner Schulter, also immer, wenn ich mich rausgezogen habe aus meinem Alltag, kamen wirklich sehr, sehr viele kreative Ideen und auch unternehmerisch, businessmäßig, aber auch persönlichkeitsmäßig hat sich das irgendwie entwickelt und das ist natürlich auch so ein Ding, wo gerade im Aufbau viele nicht mitziehen. Da habe ich auch vollstes Verständnis.
Ja. Du, ich glaube, es ist nachher immer wichtig, dass man sich selber seinen Lebensweg findet, den man gehen möchte. Und wenn du halt Sachen machst, gerade jetzt auch, ne, so äußere Reize setzen und so, ich meine, ist jetzt schmerzhaft? Ich meine, tut es gerade weh oder geht's?
Das ist jetzt 4 Wochen nach der OP. Die erste Woche war halt doll.
Okay, aber dass man einfach weiß, okay, du lebst jetzt halt weiter, aber du hast neue Reize. Man kann immer aus allen Sachen, auch aus schlechten Sachen, die passieren, was Positives ziehen.
Ja, ich glaube auch halt einfach nicht an dieses Ding, so wenn ich das habe, weil das ist halt interessant. Früher hatte ich halt nichts, beziehungsweise andere Sorgen. Jetzt bin ich ja in einer Position, wo ich auch irgendwie Familie unterstützen kann und auch sehe auch da ein bisschen Verantwortung, auch wenn die das mir nicht sagen, aber auch irgendwo da drin. Aber es ist so interessant, ich dachte früher, wenn ich das hätte, was ich jetzt hätte, dass ich viel, viel glücklicher wäre in dem Punkto. Jetzt vor den Reisen.
Mhm.
So, und dann als erster, als ich quasi gemerkt habe, okay, Materialismus ist es auf jeden Fall nicht. Natürlich mögen wir alle schöne Sachen. Wir haben irgendwie ein iPhone oder irgendwie ein Auto, was komfortabel ist oder sonst was. Das ist alles auch schön fein, aber es sollte halt einen einfach nicht definieren. Und wenn man das macht, ist auch meiner Meinung nach auch bei Konsum, da könnten wir vielleicht ein bisschen auseinander sein, dass man viele eher sagen, okay, das ist irgendwie wertstabil, diese Uhr und das ist und da rein investieren. Bei mir ist es alles immer eine emotionale Komponente. Das heißt, wenn etwas, ein materielles Ding, bei mir keine Emotion auslöst, dann brauche ich es auf jeden Fall nicht, egal was es ist.
Mhm.
Und so handhabe ich halt, oder das hat sich halt einfach dadurch gewechselt, weil ich da einfach nur mit meinem Rucksack halt rumgereist bin. Also es klingt so mäßig klassisch Bali, dies hier und das. Und das ist auch wirklich so, aber es ist ja auch immer so, was macht man selber daraus?
Ja, definitiv. Ich glaube, du hast gerade noch, also das ist mal ganz spannend, du erzählst ein bisschen was und dann kommen da ganz, ganz viele Punkte und ich muss mich echt stark konzentrieren, dass ich was Wichtiges nicht vergesse. Anfang 2020 war es, glaube ich, oder 2019, wer auf TikTok unterwegs ist, kann das sogar noch finden auf meinem Flo Hörning-Kanal oder so, habe ich ein Video gemacht, wie ich ein MacBook auspacke, was ich da neu hatte. Es muss Anfang 2020 gewesen sein.
Das war noch bekommen. Vor mir auf jeden Fall.
Ja, pass auf. Und wenn ich jetzt auf diesen Mann, der hier gerade vor mir sitzt, gehört hätte, hättet ihr Finance mit Simple schon ein bisschen eher kennengelernt. Wann bist du mit Social Media gestartet?
Ich glaube, mein erstes Crack-Video habe ich im September 2020 hochgeladen. Also das Interessante ist, ich habe schon die ersten Crack-Videos bei mir zu Hause, damals, wenn ich Freunde eingerenkt in Anführungszeichen, habe ich Ende 2019 noch gemacht, das habe ich auch noch auf dem Handy, aber wurde nie gepostet, weil Setting und diesen Jernis. Und in Amerika war das ja schon voll viral und sowas.
Ja.
Und dann habe ich das irgendwie nachdem ich die ganzen Qualifikationen ja auch erreicht habe, habe ich das Ende 2020 das erstmal was gepostet.
Ja.
Wann war es bei dir? Jetzt mit Finance mit Simple?
1.2.2022.
Ja, und du hättest 2 Jahre Vorsprung gehabt.
Ja. Also ich habe eher gepostet, aber auf so IGTV und sowas, also was halt einfach keinen gejuckt hat. Das war TikTok halt State of the Art dann zu der Zeit.
Ich habe gerade genau in dem Cut angefangen, als es Beiträge zu Reels wurden.
Ja, okay.
Das war so genau der Cut und auch damals TikTok. Und das Ding ist, ich war ja lokal schon ausgebucht, weil Good Speech und allen drum und dran. Ich hatte halt auch einen, kommen wir vielleicht dann mal zu einem komischen Marketing-Move bei mir gebracht, der irgendwie funktioniert hat, der gar kein Marketing-Move war, aber sich sehr gut rausgekristallisiert hat.
Ich will dich nie wiedersehen.
Ja, das weißt du auch noch ganz genau, glaube ich.
Ja.
Tatsächlich hat sich da bis heute auch nichts dran geändert.
Ja.
Auch bei allen Praxen oder sowas, die ich da irgendwie mal coacht habe und sonst was, versuche ich immer diese Denkweise zu implementieren, wo alle ja denken so, ey, das geht nicht, aber ja, vielleicht auch noch zu. Aber genau, das waren die ersten Sachen, die gingen dann halt auch so, ja, nicht viral, aber es hatten dann so ein paar Klicks und ich glaube, der Punkt war einfach, dass die Leute einfach sagen können, ey, hast du das schon gesehen oder das ist mein Therapeut, also die Karten irgendwas vorzuzeigen.
Ja.
Ansonsten gerade in einem konservativen Business, da zähle ich ja Medizin auf jeden Fall dazu, Finanzen aber vielleicht ja auch.
Mhm.
Also Deutschland redet nicht über Geld in dem Sinne und Deutschland redet zwar über Krankheiten, aber kein Therapeut, Arzt oder sonst was lässt sich gerne auf die Finger schauen. Ist es, glaube ich, so komplett konträr, dann diese Erwartung zu brechen.
Mhm. Und das hat dann, also stimme ich dir voll und ganz zu, das hat dann aber ganz viel nochmal verändert bei dir.
Ja, vor allem, ganz ehrlich, hat es halt, und da bin ich auch komplett transparent, sehr, sehr viel Anerkennung für meine Behandlung und für meinen, also erstmal war es so, dass ich ja nur Cracks gemacht habe, das heißt dieses ASMR, Mikrofon dran gehalten und dann waren diese Knackgeräusche, also das, was viele mögen und andere hassen. Also es war so ein bisschen Satisfying Content, gar nicht doll eigentlich.
Ja.
Aber was ich schon gemacht habe, weil ich habe in dieser Zeitraum, habe ich viele meiner Freunde kennengelernt, die sind Tätowierer. Und auf deren Instagram waren einfach Bilder von deren Tattoos. Da hatte ich übrigens auch noch gar kein Tattoo.
Okay.
Also 2020 war ich auch noch sehr tattoolos. Und die hatten halt ihre Bilder. Und ich dachte mir so, ja, okay, ich würde mich auch von niemandem tätowieren lassen, wo ich nicht gesehen habe, was der macht.
Mhm.
Aber täglich laufen Leute irgendwo zu Therapeuten, Ärzten und sowas. Und die wissen gar nicht, was der macht, wie der aussieht, was die tun.
Ja.
Und ich war immer so ein Freund von einer großen Transparenz. Das heißt, von mir können sie alle alles wissen. Also bei mir ist auch alles einsehbar, weil ich mir immer denke, boah, das ist the way to go.
Ja, das ist so wichtig, dass du es ansprichst, auch jetzt hier auf dem Podcast. Das ist nicht nur bei Gesundheit, das ist auch bei Finanzen so. Ich habe das ähnlich immer gehandhabt. Also wenn wir in Beratung saßen und wir haben über Produkte gesprochen und sowas. Und auch wenn die Leute das nicht gefragt haben, weil viele trauen sich das ja gar nicht zu fragen, so. Aber jeder will es wissen, hey, machst du das eigentlich auch? Übrigens hier, ich habe auch ohne gefragt zu werden, hier bei mir sieht es übrigens genauso aus, sieht es bei meiner Schwester aus, sieht es bei meiner Freundin aus. Natürlich vorher von denen das okay abgeholt, dass ich das zeigen darf. Und dann ist das halt immer ein ganz, ganz großer Punkt, ja okay, wenn er das da auch sagt, dann wird das schon gut sein, würde er nicht selber machen.
Total, also ich glaube, dieses klassische Pendant ist beim Arzt so, ja, beim Ärzte dürfen ja nicht wirklich direkt empfehlen.
Ja.
Also fragt man, okay, würden sie das ihrer Frau auch empfehlen?
Ja, genau.
Und dann fragst du im zweiten Satz, mögen sie ihre Frau? Also, dass du so ein bisschen, dass du zumindest irgendwie nochmal so ein bisschen das abschätzen kannst. Aber es ist genau das, also diese Transparenz auch da drin zu sagen, ey, so mache ich das auch. Und letzten Endes ist man ganz ehrlich, egal ob es jetzt um eine Behandlungsweise geht, die man macht, oder eine Beratung, es geht ja darum, dass man es im besten Wissen und Gewissen tut.
Mhm.
Und das kannst du am besten halt proven, wenn du das halt selber auch machst.
Klar, natürlich. Okay, Social Media gemacht, das ging dann ziemlich stark ab. Also hast mittlerweile, glaube ich, wie viele hast du auf allen Plattformen?
Ich glaube, auf Instagram sind es irgendwo bei 340.000 oder sowas.
Krass,
bei TikTok
krass.
Knapp 400.000.
Wahnsinn.
Ich habe dann immer noch mal mit Facebook begonnen.
Ja.
Da wächst es auch langsam. Da sind aber meine Fake-Accounts immer noch größer als ich. wie bei 20.000 oder sowas. Und YouTube nähert sich auch gerade in 20.
Sehr geil. Also auch breit gestreut und sehr, sehr.
Ja, dann, du hast ja später angefangen, aber du hast es sehr, sehr stark professionalisiert und auch ganz anders skaliert. Also muss man wirklich sagen, du hast in der Zeit, ich glaube jetzt 18 Monaten, hast du wahrscheinlich, ja ungelogen, 10-mal so viel Content produziert wie ich.
Ja, also wir haben relativ viel rausgehauen, relativ rausgepfeffert, aber ich habe ja auch schon vorher YouTube-Videos gemacht und dann war ja einfach auch so ein bisschen auch klar, okay, ich glaube Finanzen ist noch ein bisschen, also insgesamt wahrscheinlich nicht, aber von dem Content-Art, wie wir ja die Contents produziert haben, einfach umfassender, wo es einfach auch viel mehr Inhalte gibt.
Ja, bei mir war halt das Problem, ich habe ja mit diesem Knack-Content angefangen und fand es irgendwie sehr, sehr schwierig, mich als Person auch noch darzustellen, weil ich so einen sehr hohen, da haben wir häufig drüber gesprochen, Perfektionismus habe und auch irgendwie selber mich nie als gut genug empfinde, auch das, was ich tue. Und deswegen blieb ich halt immer bei dem, was einfach ist und was, wo ich gesagt habe, okay, das ist angreifbar, aber das, ich zeige ja nur eine Technik. Ja. Ich zeige ja nicht so, dass die ganze Behandlung, also jeder, der denkt, dass irgendwie so ein 7 bis 60 Sekunden Snippet auf Instagram eine Stunde Behandlung darstellt, du zeigst einfach das, was Entertainment ist und was erstmal Klicks bekommt. Und wenn ich sage immer, du lockst die mit Süßigkeiten und bei dir kriegen sie halt gesundes Essen.
Ja.
Aber dann der Schritt, und den hast du ja direkt gemacht, irgendwie seine Persönlichkeit dazu zeigen und sein Gesicht und seine Stimme, das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert.
Kommt aber jetzt auch mit coolen Vlogs. Aber nochmal ganz kurz bei den Cracks. Das hat ja auch dazu gebracht, ich habe dann irgendwann mal ein Video von dir vorgeschlagen. Das kam dann nicht im 9:16 Format, sondern im 16:9 Format. Das war ein Beitrag von TAF.
Jo, genau, das war eigentlich eine witzige Story. Ich habe... Also in der Regel, also Trash-TV und sonst was, wenn man so will. Ich habe so ein paar Leute schon behandelt aus allen möglichen Sachen.
Darfst du Namen nennen, wenn du da schon so...
Über Love Island-Sachen, aber auch so, das waren so die Anfänge, auch so Nico Griesert, ganz liebe Grüße, immer noch sehr gut mit der ehemalige Bachelor. Und dann ging es halt auch in der YouTube-Szene und wirklich da einher, dass ich irgendwie so Aaron Troschke und dann Mrs. Bella reingeholt hat für ein YouTube-Video. Ja. Und ein großer Schritt war für mich über Alice, die Musikerin, dass ich halt in den Musikbereich reingekommen bin und dann auch so viel Artists über Summer, Young Horn, keine Ahnung, auf dem Splash habe ich dann behandelt und mega viele Leute da kennengelernt habe. Ja. Und da kam es dann auch hinterher so zu, dass ich einmal auf so einem Dreh war von, ich glaube auch TAF, die haben irgendwie so einen Führerschein nachgemacht oder sowas. Und das war einfach nur so, weil es um die Ecke war, wurde ich angefragt, yo, kannst du da behandeln? Hast dann kurz irgendwie Screentime oder so? Und ich dachte mir so, ja, okay, was soll's schaden? Wenn ich nichts Cringiges draus mache, dann wird's ja schon nicht so schlimm. War dann auch okay. Das Interessante war aber, was ich halt dadurch entwickelt habe, weil ich habe den übrigens die Ausstrahlung nie gesehen.
Ach krass.
Ja, genau. Und aber der Produzent war da von TAF, oder die haben ja so Produktionsteams, und der hatte Schulterprobleme. Und der war irgendwie so ein Fan, oder der fand's cool, wie ich das erklärt habe, und meinte so, ey, ich komme hier nicht runter. Und dann habe ich ihn 5 Minuten behandelt, dann ging das wieder, und er meinte so, können wir dich mal begleiten? Und dann haben die so ein Briefing mit mir gemacht und allen drum und dran. Ich glaube, das war Ende 2022, da auch, als ich da aus der GmbH gequittet bin quasi.
Ja.
Und dann kamen die halt so an und ich sagte mir so, okay, wollten die halt so ein bisschen persönliche Sachen. Und da habe ich erstmal so ein bisschen gestockt, weil die wollten halt irgendwie so, haben dann meine Story halt auch gehört, was ich so gemacht habe.
Fernsehen will immer Story.
Ja, genau. Die wollten irgendwie Storytelling daraus machen und ich wollte das eigentlich nicht. Aber hab dann doch zugesagt, weil ich dachte, okay, das bin halt ich. Oder das ist, und ich habe jetzt einfach nur gehofft, dass sie es nicht auch auf Tränendrüse machen oder sowas, weil das finde ich immer ganz schlimm. Aber kam dann ganz gut an. Ich habe jede Ausstrahlung auch da verpasst, hat mir aber ein Patient hat das hinterher aufgenommen, dann habe ich es auch bei Instagram gepostet. Und da war dann so ein bisschen Mix über, okay, der behandelt. Auch so ein paar bekanntere Leute. Da waren es übrigens noch gar nicht so die bekannten Leute, aber ja.
Ich fand das total spannend. Du hast ja also bisher dafür auch so ein bisschen bekannt, kontroverse Sachen zu machen. Und als du dann damals gesagt hast, yo, Flo, ich bin übrigens jetzt auf der Venus, so, also diese Erotikmesse, wenn das nicht kennt. Und da hast du, glaube ich, Ron, ich glaube, Bilecki spricht man das, glaube ich, aus.
Ja.
Ne? Neben oberkörperfreien Darm irgendwie behandelt.
Ja, da habe ich die ganzen Playmates Venus-Gesichter heißen, ja, habe ich da behandelt. Das war auch danach, also, wow. Das Ding ist, natürlich kann man jetzt sagen, ey, das ist ja super unseriös, gerade im Medizinbereich, und das macht man da nicht. Okay, das kann ich verstehen. Hinten Background, was man natürlich nicht sieht, ist immer, dass man immer eine Gesundheitsabklärung macht und, das einfach außen vor. Aber für mich war es einfach erstmal so wichtig, irgendwie ein paar Tabus zu brechen. Also erstmal zu zeigen, was man tut, zu zeigen, wie viel das kostet, zu zeigen, dass man es überall machen kann, dass auch Sachen nicht so gefährlich sind, wie sie dargestellt werden, nur weil Monis beste Freundin das schon mal bei irgendwem gesehen hat und der Osteopath sagt das. Das kann alles gut und gerne sein und das möchte ich auch überhaupt nicht negativ darstellen, aber mein Way to go ist einfach so ein bisschen einfach auch Tabus zu brechen.
Mhm.
Und natürlich hat das auch so ein bisschen was mit Aufmerksamkeit daraus zu ziehen, auch ein bisschen Reichweite, das möchte ich ja überhaupt nicht verneinen. Ja. Aber der Purpose oder die Hauptintention ist aber immer, dahinter was Gutes zu haben. Also man kann ja auch Aufmerksamkeit haschen und die allen fischen, so wie das irgendwie kommen in die Gruppe mäßig. Mhm. Wäre ja auch, ich versuche irgendwie mit Sachen zu protzen und Aufmerksamkeit drauf zu machen und am Ende scamme ich die ganzen Leute.
Mhm.
Ich versuche es eher Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, um den Leuten wirklich erstmal, weil wenn ich die da habe, dann kann ich was verändern.
Mhm.
Aber wenn ich einfach nur stinklangweilig alles 0 auf 15 mache, dann komme ich gar nicht an diese Leute dran, und kann überhaupt nichts verändern.
Ja, das ist total spannend, wie du es gerade ansprichst, jetzt auch für die ganzen Finanzcontent-Sachen. Ich kriege öfter auch mal Nachrichten so, ja, hey, in den 30-Sekunden-Videos fehlen aber die Infos. Und ich weiß noch, wie du damals auch zu mir gesagt hast, hey, Florian, YouTube-Videos, die sind ganz cool, aber die guckt sich halt keiner an, weil die sind halt einfach zu langweilig. So, und genau das ist halt so dieser Spot, den man schaffen muss, auch bei Kurzvideos, dass man jetzt nicht grundlegend irgendwas Falsches erzählt, um Gottes Willen. Aber dann ist es halt so, dass man sagt, ja, okay, das kann man jetzt noch dazu sagen, weil das irgendwie eine verschachtelte Gesetzgebung ist und die ist jetzt in 1% der Fälle auch mal zutreffend. Aber viele interessiert es dann wieder nicht, dann kriegt es nicht genug Watchtime, denn dann reicht es nicht die richtigen Leute. Und das Problem ist dann, dass die Leute, die nur Böses im Schilde fühlen, die machen dann, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es waren Videos online von großen Finanzinfluencern, die komplett gelogen sind. Die waren komplett gelogen, wirklich, auf TikTok. Ein Video, ich habe das, glaube ich, sogar noch irgendwo abgefilmt, wo diese Person gesagt hat, dass es, ich glaube, 5.000 Euro vom Staat gibt, geschenkt für jeden. Das ist komplett viral gegangen. Der hat in kurzer Zeit damit 30.000, 40.000 Follower gemacht auf TikTok und hat das Video gelöscht. Das heißt, heute weiß da keiner mehr was von. So, ja. Aber, und das sind so Sachen, dass diese Menschen haben das dann halt gemacht. Und wenn die halt schon solche Taktiken benutzen, dann sind die Produkte und Dienstleistungen, die dahinter stehen, auch nicht gut.
Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass man auch einmal beim Marketing, also man soll schon ehrlich sein, also das ist halt Scam, ganz klar.
Das ist geisteskrank. Wenn ich jetzt hier einen Namen sagen würde, dann würde das hier, also
ja, ist also,
jetzt besser, aber
ist bei mir auch, das heißt, die Leute nehmen irgendwas raus und sagen so, ja, das ist ja nicht richtig oder da fehlt die Übung und allem. Ja, die ist da drin, aber ist auch okay, dass die, weil man nur das bewerten kann, was man sieht. Mhm. Aber letzten Endes muss man halt auch mal so ein bisschen weiterdenken, weil ich hatte letztens noch zum Beispiel im Coaching, was heißt Coaching, ich gebe ab und zu ein paar Leuten mal im Rahmen meines Möglichkeiten Social Media Tipps vielleicht, genauso wie du auch.
Ja.
Ne? Und das machen wir auch zusammen ja ganz gerne mal. Und da geht es eigentlich darum, dass man halt kreativ außerhalb seines Bereichs sein sollte. Das war ein Rennprofi und der meinte so, hey, ich möchte auch eine Personal Brand aufbauen und ich bin Rennprofi, kann das und das machen. Ich kann ja den Content machen, wie man am besten die Nordschleife fährt oder sonst was. Ne? Und ich so, ey, mega guter Content, aber eine ganz spitze Zielgruppe. So, du bist Rennprofi, erklär doch erst einmal allen Leuten im Winter, wie man wie ein Rennprofi oder wie man sicher im Straßenverkehr bei Glätte bremst. So, auf einmal hast du eine viel größere Gruppe. Du hast als Experte, kannst dich darstellen, kannst eben dein Wissen teilen an eine große Gruppe und dann kannst du dein Content ja immer noch spezifizieren auf eine bestimmte Zielgruppe. Und das ist das, was ich glaube, einfach viele nicht verstehen, dass man das Short-Form-Content hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Ja, genau.
Sondern erstmal geht es nur darum, irgendeinen Sachverhalt, vielleicht irgendwie Deutsche Rentenversicherung oder sonst was, erstmal einmal anzuteasern, einfach darauf aufmerksam zu machen, damit man sich dann darüber nähergehend informiert. Ich informiere mich aber nicht in einem 30-Sekunden-Video darüber.
Genau. Das ist dieses Modell der Lernstufen, dass man erstmal aufs Problem kommt, unbewusste Inkompetenz, man macht etwas falsch, weiß es noch gar nicht und das Kurzvideo sorgt halt dafür, dass man das halt merkt.
Bei mir zum Beispiel ein Video über Migräne total viral gegangen und hat super viel Hate und auch Liebe auch bekommen, ja. Gerade von der Patientin selber, witzige Story, weil da hatte ich wirklich letztes Jahr im Oktober, also 2023 und das habe ich das gepostet und das hat auf Instagram, glaube ich, knapp 6 Millionen Views bekommen.
Wahnsinn.
Auf TikTok auch nochmal so viele. Das heißt, unglaublich eine Reichweite eigentlich bekommt, zumindest für mich. Und da war natürlich ganz, ganz viel so, okay, Migräne. Und ich sage sogar noch in dem Video, dass es multifaktoriell ist, ganz viele Sachen. Und gebe nur einen Hinblick, dass es auch einen Zusammenhang mit der Halswirbelsäule gibt. Den es auch tatsächlich gibt. Ne, da gibt es auch genügend Studien darüber. Zum Beispiel Müller-Wohlfahrt ist auch ein ganz großer Befürworter gerade von Halswirbelsäulenbehandlungen bei Migräne beispielsweise. Unabhängig davon, ich habe das sogar noch so in diesen Kontext reingebracht, hat das aber so eine Welle geschlagen, weil es ein kontroverses Thema ist, ja, ist jetzt eine neurologische Erkrankung oder nicht und dies und jenes, ist ja auch super schwierig zu entscheiden, ist jetzt Migräne oder Kopfschmerz, Spannungskopfschmerz und.
Ja.
Und das hat so eine Welle geschlagen und da war es wirklich so, dass ich dann dachte, okay, das hat über 1000 Kommentare und alle hätten dies und jenes und ich wollte eigentlich nur darauf aufmerksam machen, gerade Migränepatienten haben so viele Sachen schon ausprobiert, ja, lasst gerne mal die Halswirbelsäule abchecken, weil ich habe schon Patienten gehabt, die 20 Tage im Monat Migräne hatten und dann auf 6 runter sind durch eine Behandlung. Kann sein, dass es durch die Behandlung war oder durch die Kontextfaktoren, ist ja erstmal ganz egal, aber letzten Endes hat man irgendwas verändert.
Genau, wichtig, dass es den Menschen nachher besser geht.
Genau, und aber ich finde es so schwierig, dass wir da so negativ immer drauf sind, anstatt ja. Dass wir irgendwie sagen, okay, wir wissen nicht ganz genau, wo es herkommt, wir wissen auch nicht ganz genau, wie es weggeht, aber das sind Möglichkeiten, die man ausschöpfen kann.
Ja, welcome to Germany.
Ja,
immer auf die negativen Sachen.
Ja, und das hat mich aber wirklich sehr, sehr mitgenommen, weil das war auch das erste Mal, dass ich so ein bisschen geredet habe. Ne? Ja. Und dann kam auf einmal so eine Backpfeife von links und rechts. Aber dann war es nämlich so, dass ich wirklich kurz gedacht habe, ich höre auf wieder mit so Kram und hatte auch echt gar keine Lust mehr auf Social Media. Und dann hatte aber der Freund der Patientin, die in diesem Video viral gegangen ist, ne, die hatte, der hatte so 2-3 Monate später einen Termin bei mir und sie kam mit. Und ihre ersten Worte waren von ihr so, ey, du tust mir so leid. Und ich so, warum, was los? Sie hat das Video mega viral gegangen, aber du hast ja voll viel diese Kommentare und allem. Ne? Und ich so, ja, aber wie geht's dir? Und sie so, boah, mir geht's so gut wie lange nicht mehr. Ich hab so viel weniger Migräneanfälle und. Ne? Und ich so, ja, dann ist es ja wert gewesen.
Ja.
So, also turns out, da kommt auch noch ein Video zu. Ja. Aber das ist halt genau der Punkt, weil das heißt, du brauchst immer Faktoren, die dich pushen und dann hast du Faktoren, die dich wieder runterziehen. Aber letzten Endes, wenn du so eine straight, und das war ja, das kam ja über Scam da drauf, wenn deine Absicht die richtige ist, dann ist es irgendwo doch schon so, dass es, glaube ich, langfristig sich durchsetzt.
Ja.
Ansonsten bist du halt so ein kurzer Hype und dann verbrennst du deine Marke und dann.
Genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass die Leute, die ja sich auch Reichweite aufgebaut haben, sowieso auch mal schauen, dass es nachher gute Produkte, gute Dienstleistungen sind, die man den Leuten halt anbietet, um halt wirklich genau das zu erzeugen. Und dann kann man auch negative Kommentare verkraften, wenn man den Leuten halt wirklich.
Ja, wenn man halt genau weiß, also man kennt die Realität.
Ja, genau.
Das hast du ja dann auch in der Beratung, die Leute sagen irgendwie, das fehlt da in dem Video, das ist nicht korrekt oder sonst was.
Ja.
Aber du weißt einfach so, okay, in der Realität hast du schon vielen Leuten dabei geholfen, wie ihre Finanzen in den Griff bekommen, zu bekommen, zu educaten, bestimmte Sachverhalte irgendwie hinzubekommen und das einfach auf ethisch korrekter Weise. Weil ich glaube, das ist immer das Problem, dass die Leute einfach denken, oder dass man sich entscheiden muss zwischen, das ist ethisch in Ordnung, was wir hier machen, und Geld verdienen. Entweder das eine oder das andere.
Ich glaube, genau, ich glaube, das geht ja einher, das hatten wir ja am Anfang auch schon mal. Ich glaube, dass ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei auch ist, und so gibt es ja auch Finanzvideos und sowas. Ich glaube, keine Ahnung, einige Finanzaccounts machen das, die sagen halt wirklich konkret, hey, der ETF oder die Aktie oder. Wir haben das bei uns im Free Investment Kurs drin, dass man da so ein paar Beispiele drin hat und so. Wer den sehen will, müsste ich jetzt hier mal unten verlinken an der Stelle. Aber dass es halt nicht darum geht, ich gucke mir ein Kurzvideo an und sage, hey, yo, diese 6 Aktien sind für deine Altersvorsorge. So titelt die Bild ja ganz häufig. Ne? Und dann hergeht, okay, jetzt kaufe ich die 6 Aktien. Es gibt halt wirklich Menschen, die das machen. Und da muss man sich ja mit Reichweite halt auch bewusst sein. Genauso, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt ein Migräne-Video. Leute, so werdet eure Migräne los und du stellst dich vor die Wand. Ich übertreibe jetzt und haust deinen Kopf gegen die Wand. Dann wird es Leute geben, die das machen.
Es ist wirklich, also die Dummheit ist halt nicht gedeckelt, muss man wirklich sagen.
Genau, und da muss man einfach wirklich so ein bisschen schauen, hey, was hau ich raus, wie schade ich Menschen damit?
Das haben wir halt, diese Kontroversen haben wir auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Übung gegen Rückenschmerzen, dann kommentieren die Ersten, ey, das stimmt nicht und das passt da nicht zu oder das kann man pauschal nicht so sagen und. Natürlich nicht, aber bei uns ist es zumindest so, dass in der Regel das irgendwas machen immer besser ist als nichts.
Ja.
Bei den Finanzen ist es nochmal so, okay, da kannst du natürlich auch echt viel Scheiße mitbauen. Also irgendwo rein investieren ist vielleicht nicht immer das Beste.
Das ist als nicht. Ein Girokonto mit einer Inflation von 4% bei -4% und bei einem Totalverlust bei -100%. Ja,
genau, deswegen hast du, glaube ich, nochmal eine ganz andere Verantwortung natürlich da drin. Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig zu sagen, diese Aufklärung zu betreiben. Das heißt, irgendwie die Leute zu pullen und zu sagen, okay, das sind erstmal so Möglichkeiten. Also du hast Investments vielleicht, keine Ahnung, in ETFs, in Aktien, in Gold oder keine Ahnung, oder irgendwelche Uhren, was weiß ich.
Ja.
Und dann gehst du halt hin und sagst, okay, wir müssen halt für dich das Richtige finden. Und so genauso machen wir es auch. Das heißt, wir sagen, ja, okay, du hast Rückenschmerzen. Mhm. Rückenschmerzen kann ganz viele Gründe haben. Das sind erstmal so Übungen, zum Beispiel, was du ja jedem empfehlen kannst. Das sind so die Allgemeinheiten vielleicht, wie erstmal Einnahmen und Ausgaben schön übersichtlich zu haben.
Ja.
So, das sind ja die Einnahmen. Das heißt, ich sage das auch bei meinen Patienten, okay, so die Basics erstmal genug bewegen und. So, das sind erstmal so die Basics dahinter und dann gehst du ja immer spezifischer dran. Aber das Ding ist, du musst dir ja erstmal irgendwie überhaupt auf dieses Thema sensibel machen.
Ja, die Leute müssen offen dafür sein, das ist so. Ne? Ja. Ansonsten macht es nachher keiner. Manche tun sich ja auch erst bewegen, bei dir jetzt, wenn es wehtut, ne?
Ja, das ist ja so ein großer Punkt, also diese Eigenverantwortung. Also auch da ist es ja so, dass die Leute erstmal vielleicht mit dem Thema Geld erstmal, wenn man es entweder nicht hat oder verschuldet ist, ne, und dann da irgendwie klarkommen muss. Das heißt, das war ja auch damals mein Standpunkt, als ich ja zu dir kam, war so, okay, das ist irgendwie das, was gerade reinkommt. Das ist das, was ich dann auch irgendwie abzahlen muss und. dass wir da erstmal eine Ordnung reinbekommen. Und dann darauf, auf dieser Basis baut man dann auf. Mhm. Und das ist ja genauso bei allen anderen Sachen auch. Also der Pain muss schon groß genug sein, dass du irgendwie aktiv wirst.
Ja, definitiv.
So, sowohl finanziell als auch körperlich, glaube ich.
Ich glaube, es ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ich schaue mal ganz, ganz kurz. Okay, wir haben gleich eine gute Stunde schon um. Ich möchte auf ein Thema auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, weil du es eben auch schon mal im Nebensatz gesagt hast. Dir war es damals total unangenehm, 60 Euro die Stunde zu nehmen. Heute kostet eine Behandlungsstunde bei dir 250 Euro. Ja, also für die Leute, die...
Scam.
Wir kommen sofort zu und bitte jetzt sollte auch diese Sequenz hier einmal zu Ende hören. Wer wissen, also kann man natürlich jetzt nicht sagen, weil du besitzt jetzt hier gerade auch mal eine Stunde hier und machst einen Podcast und so, aber wenn man schnell seinen Jahreslohn halt ausrechnen möchte, wenn man das wirklich 40 Stunden die Woche macht, bei einem Vollzeitjob kann man einfach den Stundenlohn mal 2 nehmen, hat man das Jahresgehalt. Das ist so, ja.
Tatsächlich. Wusste ich noch nicht.
Ja, doch, das passt ziemlich gut. Das ist so eine Faustformel. Das heißt, als du eben 11 Euro die Stunde gesagt hast, 11,13 Euro, machst du ungefähr, wenn du Vollzeit damit gearbeitet hast, bei 22.000 Euro, bis bei 250 Euro die Stunde und machst das Vollzeit nur durchbehandeln, jeden Tag 40 Stunden die Woche. Ich meine, du hast auch immer gesagt, geht bei dir gar nicht, weil sonst geht die Qualität gar nicht hoch. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube, du warst am Maximum bei 20 Stunden oder 15 Stunden die Woche oder so.
Genau.
Ne? Das heißt, dann müsstest du dann nochmal die Hälfte abziehen. Ja. Ja, dann hat man das ungefähr. Aber jetzt
und mal die ganzen Verletzungen.
Die ganzen Verletzungen, wo man mal 3 Monate ausfällt, so kann man sich dann...
Könnt ihr auch ausrechnen.
Genau. Kann man sich auch ausrechnen, wie teuer so ein Krankentagegeld ist, wenn man es in der richtigen Höhe hat.
Okay. Verbesserungsbedarf.
250 Euro die Stunde.
Ja. Jetzt würden alle sagen so, okay, das ist ja viel und es ist einfach auch viel Geld. Das habe ich natürlich auch nicht von 60 auf 250 gesteigert. Und man könnte jetzt sagen, okay, der hat irgendwie Follower und viele Anfragen und deswegen, natürlich ist die Nachfrage auch ein wichtiger Teil, wie man den Preis strukturiert. Mhm. Jetzt ist es aber so, jetzt könnte ich natürlich auch so argumentieren mit, ja, alles wird teurer und Inflation und so weiter. Und ja, natürlich ist das auch so. Aber ich bin ganz ehrlich, bei mir ist es so, dass ich diesen Preis irgendwo natürlich mit meiner Behandlung, mit dem Mehrwert, den ich in dieser Stunde den Leuten mitgebe, in Verhältnis setze. Mhm. Das heißt, ich sehe meine Behandlung nämlich nicht mehr als eine Stunde Behandlung, sondern ich sehe das eigentlich als Start, wie eine Stunde Fortbildung eigentlich. Mhm. Das heißt, ich erkläre dir was über deine Beschwerden, also sehr spezifisch, wo etwas herkommt. Ich mache hands-on was, das heißt, ich fasse die Sachen an, untersuche diese Sachen, ich behandle sie und ich gebe dir etwas mit, wie du danach mitgehst. Das heißt, es ist eigentlich so ein Plan, wie man jetzt hingeht. Und der springende Punkt war eigentlich, jetzt könnte man sagen, okay, so eine Osteopathiestunde oder sonst was kostet irgendwo 80 Euro vielleicht im Schnitt. Da musst du dann 5-6 Mal hin. Mhm. Mein Konzept war aber nie zu sagen, du kommst jetzt zu mir und das weißt du auch noch, als ich 60 Euro genommen habe und das ist tatsächlich immer noch so. Du kannst ja vielleicht selber sagen, ich habe dich damals bei den Rückenschmerzen behandelt.
Genau, richtig. Und man kriegt einen Plan mit an die Hand und der erste Satz war, ich will dich nie wiedersehen.
Ja, also. Nachdem du mich gefragt hast, ja, wann muss ich denn?
Wann
der nächste Termin? Also Follow-ups, das ist ja das, was man überlernt, es sind Follow-up-Termine zu machen.
Genau, also Business-Kontext jetzt hier ganz kurz. Natürlich, wenn man einen Kunden gewonnen hat und der kommt immer regelmäßig wieder, dann hat man einen dauerzahlenden Kunden. Genau. Das ist für ein Businessmodell eigentlich ganz gut. Und wenn man natürlich sich seine dauerzahlenden Kunden direkt vergraut und immer sagt, ich hoffe, dich nie wiederzusehen, ist das ein ganz konträrer Ansatz.
Genau, und das war aber auch mein Ansatz von Anfang an, der aber ethisch geprägt war, weil mein Konzept war, ich mache jetzt was und danach bist du in der Verantwortung. Und ich habe mir das immer so ein bisschen verglichen, wenn ich dir jetzt deine 10 Termine gebe und wie gesagt, wir sprechen jetzt von bestimmten Beschwerdebildern, das muss man immer ein bisschen ausklammern, weil wenn du jetzt irgendwie nach einer Schulter-OP, dann hast du deine Physio-Einheiten, dann musst du so und so häufig das alles, ne? Es geht jetzt erstmal um so prinzipielle Sachen, die man einfach, wo man Lebensveränderung, also selber was verändern muss als Patient, damit es langfristig gut wird. Mhm. Das ist nämlich sonst ein bisschen so, bist jetzt bei mir zur Behandlung und nächste Woche hast du den nächsten Termin und. Und ich gebe die Übung mit. Aber du weißt ja schon, nächste Woche habe ich ja den nächsten und danach schon wieder. Das heißt, ein bisschen so, als wäre ich dein Taxifahrer und du steigst immer wieder ein und ich fahre dich immer wieder von A nach B.
Ja.
Und meine Aufgabe ist eigentlich eher, dir Fahren beizubringen. Das heißt, ich möchte gar nicht, dass du auf mich angewiesen bist. Und deswegen packe ich auch meinen Preis so hoch. Erstmal ist es so, dass du Eigenverantwortung übernimmst. Das heißt, du bist bereit, selber Geld für deine Gesundheit auszugeben. Und das sind die Menschen auch, wenn sie den Wert dahinter sehen und verstehen, was es bringt. Ja. Es geht hier nicht um Heilungsversprechen. Das ist alles Scam. Also wenn ihr dahinter seht, so, ja, mit dieser Behandlung werdet ihr schmerzfrei und. Das kann euch niemand garantieren und das ist alles Scam. was man immer nur schauen musste, ist das irgendwie ein Konzept, welches irgendwie in sich schlüssig ist. Mhm. Und ich habe daraus ja Crack and Move quasi entwickelt. Und da war das Konzept ja zu sagen, okay, ich kläre auf, ich behandle passiv. Das heißt, passiv behandeln bedeutet, ich fasse diesen Menschen an und versuche über bestimmte Techniken, bestimmte Beschwerden eben zu lindern. Und ich behandle auch aktiv. Das heißt, ich gebe dir mit, was du machen musst, damit es nicht wiederkommt, beziehungsweise damit dein Heilungsprozess, den wir gerade angeregt haben, auch bestmöglich abläuft. Mhm. Und das ist so der Punkt. Und wenn ich dich jetzt aber, natürlich, ich sehe meine Patienten vielleicht ein, zweimal im Jahr. Ich mache aber keine direkten Termine mit denen.
Ja.
Weil das mich dazu verführt oder die Patienten dazu verführt, in so eine falsche Sicherheit und auch eine Passivität reinzubringen, mhm. wo ich sie ja überhaupt nicht haben will.
Ja.
Und deswegen habe ich den Preis natürlich einmal Wertschätzung. Das heißt, auch da ist es so, wenn die halt selber Geld dafür ausgeben, dann machen sie es auch vielleicht auch eher, weil sie es sich, wie gesagt, auch nicht jede Woche leisten könnten. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich aber auch viele Menschen eben behandle, die sich das finanziell nicht leisten könnten und so aber im Schnitt halt gut so querfinanzieren kann. Mhm. Liegt aber daran, dass ich mir früher meine eigene Behandlung nicht leisten konnte. Also,
klar, verstehe also, ich. Ich glaube, der krasseste war bei dir auch, der ist, glaube ich, von Schweden gekommen, ne?
Jo, deswegen, also krass. Jeder, der aus Schweden jetzt zu mir zur Behandlung kommt, dem ist ja klar, ich werde da jetzt nicht hier 5-6 Mal da hinfahren und 14 Stunden um diese Behandlung. Ja. Dem geht es auch primär nicht darum, dass sie da geheilt werden in der Behandlung oder sonst was, sondern eigentlich geht es ihnen darum, dass die einen Weg bekommen,
ja.
der in sich schlüssig ist und funktioniert. Natürlich kann ich das nicht garantieren. Was ich aber immer halt schon habe, ist ja dadurch, dass die Leute sehen, was ich tue, sehen, wie ich mit den Leuten umgehe, was sie bekommen. Also Transparenz, sie sehen ja alles den Preis. Also ich zwinge ja niemanden, diese Behandlung zu buchen. Und das finde ich auch extrem wichtig. Es ist ja nicht so, dass ich am Ende sage, nach der Behandlung, und hier willst du noch das haben oder hier. Also ich mach keinen Selling. Du siehst einfach, was du bekommst. Du siehst ganz transparent und dann kannst du für dich selber entscheiden, ob du diesen Weg für dich gehen möchtest und das ausprobieren möchtest.
Ja.
Und diese Ehrlichkeit und Transparenz finde ich wichtig. Und dieser hohe Preis hat natürlich damit dann einfach zu tun, natürlich Angebot und Nachfrage, aber vor allem auch, ihr habt es eben gehört, 40.000, 50.000 Euro schon vorher investiert in das, was man da tut.
Genau. Und das ist ein Risiko, was man halt bezahlt hat, was du dann durch viel Arbeit und Fleiß rausgeholt hast, was man natürlich, wenn man jetzt nur diese Zahl sieht, halt nicht sieht. Ich glaube, man kann das ganz gut aber auch zusammenfassen, auch 250 Euro oder ist auch eigentlich egal. Ein sehr, sehr berühmter Verkaufstrainer sagt immer, hey, wenn du sofort ausgebucht bist, bist du zu billig. Das habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt. Eigentlich, ne, müsstest du den Preis höher machen. Wie schnell sind die Termine voll, wenn du die Buchungszeitung öffnest?
Also ich mache auch da ganz unkonventionell. Ich könnte jetzt ein halbes Jahr Buchung aufbauen und dann alles voll. Ich mache das immer Monat für Monat und ich mache das ähnlich wie so Konzertticket, so ein Sneaker-Drop. Um 18 Uhr an dem und den Tag, also bei mir muss man sich halt in Newsletter eintragen, dann kriegt man halt rechtzeitig Bescheid bekommen, wann die nächsten Termine online gehen. Dann kriegt man halt eine Erinnerungsmail, damit man es auch nicht vergisst. Und dann, weil ich ein eigenes Buchungssoftware-System halt dafür habe, weil es das so in der Regel nicht gibt, um 18 Uhr ist dann der Drop quasi und dann wählt man sich seinen Zeit und Tag aus. Und so hat jeder jeden Monat die Chance.
Sind die Termine dann voll für den Monat?
So 3 Minuten.
Krass.
Also in der Regel ist es halt so, das neue Buchungssystem funktioniert jetzt besser, das funktioniert in Echtzeit. Das heißt, man klickt jetzt irgendwie am 11. Mai um 15 Uhr und dann musst du deine ganzen Daten eingeben und. Und dann schließt man quasi die Buchung ab und hat sich seinen Termin gebucht. Auch da gibt es bei mir halt dann nicht so dieses Extra-Ding, sondern jeder hat jeden Monat die Chance, sich seinen Termin zu buchen und nicht diese Wartezeit nach dem Motto, du entdeckst mich jetzt auf Social Media und wahrscheinlich bei dem kriege ich gar keinen Termin oder erst in 12 Monaten. Natürlich sind die Termine schnell weg, deswegen arbeite ich halt gerade mit meiner Akademie an diesem Partnership-Programm, dass ich halt Leute darin ausbilde, die das halt genauso gut machen wie ich. Aber da ist es halt für mich extrem wichtig, halt so auch da für mich eine Flexibilität drin zu haben, zum Beispiel jetzt mit deiner Schulter, sonst müsste ich jetzt 3 Monate absagen, so musste ich nur 1 Monat absagen, sorry an alle. Aber auch da war es halt so, dass ich auch für die Patienten eine Flexibilität da auch habe. Ne? Das heißt, die können da drauf gehen, ihren Termin buchen und mich, wenn die zum Beispiel Mitte Juni zum Beispiel für Juli buchen, dann kann es sein, dass die Mitte Juni und Anfang Juli schon ihren Termin haben, von 2 Wochen.
Okay, krass, das ist gut. Ja, aber ich glaube auch, dass mit der Akademie ist ja klarer, glaube ich, so ein Thema, dass man einfach das dann viel mehr Nachfrage auch bedienen kann.
Ja, also da war auch die primäre Intention dahinter, einfach zu sagen, okay, ich hab hier mein eigenes Konzept und ich musste so viele verschiedene Fortbildungen machen, um da irgendwie das rauszubauen und so viel persönlich, aber auch fachlich lernen, wie gesagt habe, eigentlich macht es in der modernen Therapie nur in dieser Reihenfolge Sinn. Aufklärung, ja. Behandlung, Training. Ja. So, und dann packe ich das halt in eine Sache, damit die auch mal so ein Way to go haben. Ansonsten suchst du dir zig Fortbildungen raus, musst hinterher 40.000 Euro ausgeben und hast hinterher immer noch Chaos, weil der eine sagt so und der andere so. Und wir bleiben da mal wirklich auf dem Teppich.
Ja, ich glaube, dass um das abzuschließen mit den 250 Euro gerade nochmal, man sagt ja immer so schön, das meiste Geld ist nichts wert, wenn du nicht gesund bist. Und ich kenne das halt auch von mir, wenn ich halt ausfalle, also wenn ich mal wieder gerade mich irgendwie verhoben habe oder sowas, das muss jetzt noch ein paar Wochen gut gehen, weil der gute Mann hier gerade nichts machen kann.
Das war Holzklopf.
Genau, so, aber wenn ich einen Tag ausfalle, ist das halt für mich teurer als 250 Euro, weil ich halt auch keine Videos drehen kann oder weil ich nur im Bett liege. Man soll sich dann ja bewegen, aber du weißt ja selber, wie ich dann immer laufe, so schief und krumm.
Genau.
Deswegen glaube ich, ist es.
Ich finde es allgemein auch gerade bei Ästhetik, Gesundheit, da sind wir alle bereit auszugeben, wenn es dann, viele sind dann, kommt von alleine, gehen von alleine. Wie gesagt, ich finde es ganz wichtig, dass man einfach kommuniziert, okay, diese 250 Euro sind nicht einmal cracken und das befreite Gefühl, sondern der Startpunkt zu einem bewussteren Leben, für das man sich entscheidet.
Ja.
Und ich glaube, Wissen, also der Wert des Wissens, den man da mitbekommt innerhalb dieser Zeit und auch diese Ansicht auch, wie man mit seinen Beschwerden irgendwie, dass man eher damit Freund und Feind ist. Ich meine, ich könnte hier Mental Breakdown schieben mit meiner Schulter, weil mich das unglaublich viel Geld kostet einerseits, dass ich diese Verletzung habe, aber auch da ein positive Mindset zu haben und ich bin noch lange nicht an diesem Punkt, wo ich so abgesichert bin, dass ich sagen kann, ist mir alles scheißegal. Aber finde ich halt extrem wichtig und genauso auch derjenige, der chronische Rückenschmerzen hat oder Kopfschmerzen oder Migräne, dass man einfach so ein bisschen mit den Leuten einfach oder Nackenschmerzen, dass man einfach irgendwie einen Ansatz findet, der ganzheitlich ist, der funktioniert und im Kontext einfach auf diese Person zugeschnitten ist.
Ja, ich glaube, also das, was du gerade Thema machen wollte, glaube ich, nicht mehr auf, aber Joe Dispenza, gibt es ja auch Bücher drüber, ne? Wer übernatürlich, der Kopf macht ja so viel. Man kennt auch dieses Beispiel, wenn man in eine Stadt fährt, denkt sich, okay, oh Gott, ich kriege da auf gar keinen Fall einen Parkplatz, dann kriegt man keinen Parkplatz, hätte man dann gesagt, da ist auf jeden Fall was für mich frei, kriegt man was, ne? Und das ist auch bei Gesundheitsthemen ja so der Fall, ne?
Ja, vor allem kann man es halt auch wirklich wissenschaftlich mittlerweile gut erklären, auch wie das zusammenhängt, also bei uns zum Beispiel, gerade bei chronischen Schmerzpatienten, dann wie mit Stress und Hormonausschüttung und Chronifizierungs Prozessen. Also ist ein ganz großes Thema, aber ich finde es einfach nur wichtig, dass man irgendwie einen Ansatz hat und die Leute einfach irgendwie, ja, nachträglich, ohne dass ich jetzt irgendwie garantiere, dass es denen besser geht oder sonst was, sondern erstmal weiß ich auf jeden Fall, dass sie danach mehr darüber wissen, wie sie mit ihren Schmerzen oder wie sie ihre Schmerzen bekämpfen selber als davor. Und ich bin einfach so ein bisschen die Abkürzung. Ich sage immer, ich spiele den ADAC, du bist so festgefahren, dass du deine Räder drehen durch, dann versuche ich mit meiner Behandlung und mit dem, was ich weiß, versuche ich erstmal so ein bisschen dich aus der Grube zu ziehen, dich einfach auf die Straße wieder zu setzen, bring dir Fahren bei und gib dir Leitplanken. So, damit du nicht wieder direkt vor den nächsten Baum fährst.
Das ist eine sehr, sehr schöne Metapher. Und ich glaube, dass da können wir, glaube ich, auch einen Punkt erstmal heute hintersetzen. Leute, wenn ihr Probleme mit eurer Gesundheit habt, na, also checkt den guten Mann auf jeden Fall ab. Da sind jetzt auch die ein oder anderen Education-Videos, glaube ich, auch nochmal zusätzlich mit unterwegs. Ich glaube, YouTube ist noch ein Projekt, was da, glaube ich, auch noch in den Sternen steht oder kommt.
Ja, erstes Video ist schon abgedreht, muss noch gepostet werden.
Okay.
Da führst du mich ja immer zu oder motivierst mich, dass ich da weitermache.
Genau, also checkt das auf jeden Fall ab. Wir blenden das hier auf jeden Fall nochmal ein, Cracking Quiz. Und vor allem, wenn ihr weitere Fragen habt, haut die in die Kommentare rein. Ich glaube, das geht bei Spotify und bei YouTube. Und wenn ihr Chris hier auch häufiger sehen wollt, dann sagt gerne Bescheid, weil ich glaube, das kriegen wir relativ gut hin. Weil ich wohne ja eigentlich am Nirgendwo, aber Chris gehört da auch zu. Also Osnabrück ist das, glaube ich, so die Richtung aus Münster, wo nicht so viele Leute herkommen. Die meisten wohnen irgendwie südlich oder in Hamburg. Anyways, mich hätte es mega gefreut, dass du heute da warst. Ich konnte wieder eine Menge lernen, hat mich sehr gefreut. Chris, vielen lieben Dank.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit dir.
Geil. Und für alle anderen bis zum nächsten Mal im Finanzinsider Podcast.
Bleibt gesund.